Was kann es Wichtigeres geben als die richtige Position des Bettes im Raum?
Oh ja, leider wird das Thema viel zu sehr vernachlässigt, weil hier oft andere Prioritäten im Vordergrund stehen.
Die Schlafversteher. Mehr Verständnis für guten Schlaf, leichtes Lernen und erfolgreiches Arbeiten. Von Michaela von Eichberger und Andreas Lange. Disclaimer. Dieser Podcast ersetzt bei gesundheitlichen Problemen keinen Besuch bei einem Arzt oder einer Ärztin.
Hallo Michaela, wie geht es dir seit Samstag? Seid ihr überflutet worden?
Nee, wir sind nicht überflutet worden. Die Itz fließt ja genau an unserem Haus vorbei, aber die hat ja zwei wunderbare Überlaufbecken, die haben gehalten. Und wir freuen uns darauf, dass da bald im Sommer dann diese beiden Seen vollgelaufen sind und man wieder Tretboot fahren kann. Aber ich muss dir noch was gestehen, mir geht es nämlich leider gar nicht gut. Ich habe nämlich gestern das Fitnessstudio ausfallen lassen und dann dachte ich, ach, es wäre eine gute Idee, unaufgewärmt mal eben ein paar Liegestütze zu machen. Und ich bin aufgewacht, mitten in der Nacht, mit Schmerz, mit einer Zerrung im rechten Arm. Und ich dachte mir, okay, Andrea, wenn ich dir das erzähle.
Immer wieder diese Zwischenfälle.
Ja, der Ohr feigt.
Oder falsche Abkürzungen.
Ja, der Ohr feigt mich, wenn ich das im Podcast erzähle. Wie blöd, ne?
Ja, also wenn der Sport wirklich mal ausfällt, besser dann eben ausfallen lassen. Und nicht halb gehangen, halb Gas, das bringt alles nichts.
Ja, wie blöd. Ja. Geht's dir hoffentlich besser?
Ja, also zuerst sage ich nochmal viele, viele Grüße in den Süden. Also das ist natürlich so ein Hochwasser, das mal da oder mal da in Deutschland stattfindet, schon auch schlafraumt. Also ich kann das schon verstehen, dass das natürlich beängstigend ist und dass man dann ganz andere Sorgen hat vielleicht als der Schlaf. Aber Schlaf ist dann auch in dieser Zeit natürlich wichtig, weil man dadurch nur seine Kraft behält, so etwas zu meistern. Dass jetzt das als neue Sorge zu verarbeiten ist für alle Menschen, die da unten wohnen, ist natürlich sehr unangenehm. Also ich wünsche da alles Gutes und ich hoffe, dass wir da irgendwie mit einem blauen Auge davonkommen. Ja, sonst dazu, wie es mir geht. Also das belastet dann schon einen mit dem Wasser, ne, und so, aber ich hatte dann eine Luxussorge am Wochenende mal wieder. Ich habe das Champions League Finale gesehen.
Ach, ich auch.
Das hat mir wirklich so sehr den Schlaf gekostet. Ich würde sagen, das war die schlechteste Nacht in den letzten 5 Jahren.
Ja, mein großes Mitleid geht raus nach Dortmund. Das auch und Hummels. Ich hätte es allen so gegönnt. Ja. Aber traurig.
Das im Verhältnis zu den Sorgen im Süden kann man natürlich nicht das echte Sorge verbuchen, aber als Fan und jemand, der sowieso schon beim Fußball leidet und der dann auch nicht gerne verliert und ich immer schon gesagt habe, das ist mein größtes Schlafproblem von allem, ist Fußball schauen.
Ja.
Wenn ich Sport selber mache, ist es gar nicht ganz so schlimm. Wenn es dann mal nicht geklappt hat, hatte ich es ja in der eigenen Hand. Aber so hat man es nicht in der eigenen Hand, ne? Und dann kommt der ganze Aberglaube dazu und alles, was dazu kommt. Und was mich dann wiederholt geärgert hat, ist, man weiß ja eigentlich, dass wenn man Chancen vergibt, also wenn man die bessere Mannschaft an dem Tag ist und man vergibt die Chancen, dann bestraft einen das später immer am Schluss, ne? Weil man im Prinzip immer doller aufrückt und verzweifelt fast, warum geht das Dinge nicht rein und der andere braucht dann nur eine Chance.
Ja, genau. Ja. Die Chancen kosten Kraft, die man dann am Ende nicht mehr hat.
Die man nicht hat. Und dann ist es eben so, wenn die formal stärkere Mannschaft, nicht an dem Tag besser war ja Dortmund, aber die formal stärkere sichere Madrid. Und wenn die dann Zeit hat bis zur 75. Minute, wenn die dann nochmal hochfahren können. Aber sie konnten am Anfang nicht hochfahren, weil ich auch davon ausgehe, Dortmund hat sich hervorragend vorbereitet. 14 Tage nur Konzentration auf das Spiel. Und die Madrilenen haben gesagt, ah, heute Dortmund, ach stimmt. Und dann wurden die dann überfahren, weil die sich wirklich gut vorbereitet hatten. Ja? So. Und dann hätte einfach nur ein Tor fallen müssen.
Müssen, ja.
Dann wäre wahrscheinlich alles anders ausgegangen. Naja.
Eure Fragen zur letzten Folge.
Marianne schreibt, ihr habt die Funktionsweise des Schlafkontos in eurer Folge angezweifelt. Was könnte man dennoch tun, wenn man dies sinnvoll führen würde?
Ja, man müsste es dann fast manuell führen, wenn nicht der Algorithmus einer App das so unterstützt, wie ich jetzt sage. Also, nochmal zur Definition, ein Schlafkonto. Ich habe an einem Tag 7 Stunden geschlafen und am Tag danach 9. Ich möchte gerne 8 Stunden schlafen. Dann könnte man mit einem Durchschnittsschlafkonto, 7 plus 9, Durchschnitt ist 8, alles ist gut. Erst hatte ich ein Defizit, -1, und danach habe ich das wieder aufgeholt durch die 9. Aber so funktioniert es leider nicht. Also nicht in Wirklichkeit. Das Einzige, wenn ich das so buchführen würde, wie manche Apps das dann tun, dann sage ich, okay, damit sorge ich wenigstens dafür, dass ich das auch wieder danach gut schlafe und nicht das Schlafkonto noch weiter ins Minus gehen lasse. Das ist das einzig Positive. Ein vernünftiges Schlafkonto würde das aber so machen, das würde das begrenzen. Alles, was ich zu viel, also was ich über 9 Stunden schlafe, darf ich gar nicht mehr werten.
Nee.
Ja. Man könnte auch sagen, 1,5 Stunden vielleicht. Aber mehr als 60 oder 90 Minuten über die 8 darf gar nicht mehr zu einem positiven Aufschlag führen. Alles, was ich zu wenig schlafe, muss voll ins Minus gehen.
Ja.
Und alles, was ich über 60 bis 90 Minuten schlafe, also nach 8 Stunden, dürfte man nur zur Hälfte anrechnen.
Wie macht das unsere Schlaf-App? Macht die das nicht?
Ich habe jetzt den Algorithmus nicht genau geprüft, weil ich auf das Schlafkonto nicht achte.
Ah, okay.
Ja, weil ich das immer schon, also früher mal darauf geachtet habe, aber das war immer meiner Meinung nach nicht gut berechnet. Also, wenn es denn richtig gut gemacht wird, schlafe ich zuerst 7 Stunden und danach schlafe ich 9 Stunden. Dann habe ich 1 Stunde mehr geschlafen. Jetzt kann ich sagen, okay, 1 Stunde kann ich aufholen. Dann wäre das danach wieder tatsächlich ausgeglichen. Und wenn man es streng sieht, so würde ich es tun, man holt die Hälfte auf. Das heißt, von den 60 Minuten, die ich zu viel geschlafen habe, darf ich mir 30 Minuten auf mein Konto gutschreiben. Danach muss ich nochmal 9 Stunden schlafen. Dann habe ich die einmal minus 1 Stunde wieder ausgeglichen. Schlafe ich dann 2 Stunden zu viel, also am nächsten Tag nicht 8, sondern 10, dann darf ich mir von diesen alles, was danach nach 90 Minuten war, nichts mehr gutschreiben.
Verstehe. Ja.
So. Faustformel heißt, immer nur die Hälfte gutschreiben und alles über 1,5 Stunden nicht mehr gutschreiben.
Ja, einfach gucken, dass jeder Tag möglichst gut wird.
Ja. Das heißt aber genau genommen, dass ein Tag, der zu wenig war, mehrere Tage braucht zum Wiedergutmachen.
Ja, tragisch.
Strafe muss sein. Ja. Hatte ich ja auch so bei meinem... Meine Eskapade am Samstag.
Also zur nächsten Frage. Leon schreibt, Michaela meinte, nach wenig Schlaf im Fitnessstudio nur Half-Assing betreiben zu müssen. Ist das wirklich eine Lösung? Dann könnte man es im Sinne des Muskelerhalts doch besser ausfallen lassen. Da muss ich aber Leon gleich korrigieren, denn Half-Assing bedeutet für mich, nur fünf Geräte statt, was weiß ich, 7, 8 oder 10 zu machen, aber die volle Pulle mit voller Kilozahl, die alles wirklich klar, hart ans Limit geht. Nicht die alle Geräte machen und die aber nur mit halber Kraft. Das ist genau, ja wirklich Kokolores.
Das ist dann wirklich Kokolores, weil das hatten wir ja schon mal in der Kraftfolge gelernt. Ja. Das heißt also, wenn ich mal nicht trainieren kann, dann trainiere ich besser nicht, weil eine Woche kann ich schon überstehen. Ich darf nur an diesen Tagen, muss ich dafür sorgen, dass ich genug Kohlenhydrate und Eiweiße esse, damit an den freien Tagen nicht an den Muskeln geknabbert wird, weil der Körper sagt, ja, der braucht ihr ja heute nicht.
Ja.
Ja, also darf ich nicht ins Defizit kommen, damit er nicht an die bestehenden Muskeln geht.
Ja.
So. Und wenn ich mal wenig Kraft habe und unausgeschlafen bin, dann würde ich ja grundsätzlich empfehlen, dann macht entweder an dem Tag Dehnen, Beweglichkeit oder Spazieren. Mhm. Und wenn er ins Kraftstudio geht, das könnt ihr dann auch machen, aber dann ist es schon die richtige Methode. Die Geräte, die er dann macht, müsst ihr trotzdem volle Pulle machen, weil würdet ihr ein Gerät wirklich nur Halbgas geben, dann sagt sogar der Muskelaufbau, das war ja heute weniger, dann kann ich sogar schrumpfen.
Genau, und das hatte ich mir ja gemerkt und deswegen mache ich dann 4, 5 Geräte nur, aber die volle Pulle.
Das hattest du dir gemerkt, sonst bist du nicht so diszipliniert.
Doch, ich habe mir das gemerkt und ich habe sogar bei den Beinmaschinen massive Kilos drauf gehabt, da musste so ein Mann nach mir das nach unten korrigieren, fand ich ganz interessant.
Ja, das ist ja auch dann mal interessant zu sagen, dass ich nur die Hälfte des Programms mache, weil ja dann ich auch mehr Kraft in dieser Zeit an den bestehenden Maschinen machen kann.
Ja, genau. Ja,
das hat dann auch schon mal Vorteil. Deswegen bin ich ja auch ein Verfechter vom Split-Training.
Ja, genau. Ja, nee, fand ich auch gut.
Gut, dann haben wir das auch beantwortet.
Das Thema der Woche.
Wo soll das Bett denn nun stehen? An dieser Stelle eine kleine Auszug, weil Michaela und ich hatten während dieser Woche schon mal über das Thema gesprochen. Also das Thema ist so ein bisschen zufällig in unsere Podcast-Folge-Reihe geraten. Michaela hatte nämlich mich gefragt, wo würdest du denn in einer Höhle schlafen?
Ja? Wenn du alleine in einer Höhle schlafen
würdest. Wenn ich alleine in einer Höhle schlafen würde, da habe ich gesagt, ganz selbstverständlich, ich würde in der Mitte der Höhle schlafen. Du hattest, glaube ich, gesagt, du würdest am Rand schlafen.
Ja, genau. Irgendwo in der Ecke am Rand, damit mich irgendwelche hereinkommenden Tiere nicht sofort entdecken in der Mitte.
Genau. Und dann habe ich das aber auch begründet. Ich hatte dann gesagt, nein, am Rand ist ja mehr Feuchtigkeit in der Höhle. Außerdem rieselt es irgendwas herunter am Rand. Dann gibt es da vielleicht noch kleine Tiere am Rand. Und wenn ich mal angegriffen werde, kann ich doch gar nicht gut entkommen. Da bin ich ja schon an der Wand gedrückt. Für mich ganz klar in der Mitte des Raums.
Mhm.
So. An dieser Stelle lösen wir jetzt aber noch nicht auf, wie unsere Vorfahren tatsächlich in der Höhle geschlafen haben. Das machen wir erst zum Schluss.
Oh, da bin ich gespannt.
Ja, so, sondern das war der Anlass für diese Folge. Das heißt also, wo wir in einer Höhle, sprich Schlafzimmer, schlafen, bestimmt ja auch, wo steht das Bett. Am Rand oder in der Mitte, wie auch immer. Das ist halt unser Thema.
Das beschäftigt alle.
Beginnen wir mit den Wohlfühlkriterien. Weil die Wohlfühlkriterien, das bestimmt ja auch unser Unterbewusstsein. Oder andersrum, unser Unterbewusstsein bestimmt, welche Wohlfühlkriterien für uns notwendig sind.
Ja.
Wir prägen zwar das Unterbewusstsein, aber wenn es dann einmal geprägt ist, sagt es uns, was wir brauchen. Und es ist sehr schwierig, das umzuprägen. Dann hängt das ja auch ein bisschen von unserem Charakter ab. Ne? Und wie sind wir so drauf grundsätzlich? Das wird auch wahrscheinlich unterschiedlich sein können im Urlaub zu Hause und je nach Alter. Aber auch Mann und Frau. Stärke und Schwäche und alles spielt ein, was die Wohlfühlkriterien angeht. Und was wir jetzt erstmal machen ist, wir listen erstmal die wichtigen Kriterien. Bei dem einen ist das Wohlfühlkriterium A hochgewichtet und bei dem anderen vielleicht nicht. Sagen wir dir mal abwechselnd. Du beginnst mit dem ersten Wohlfühlkriterium.
Mein erstes Wohlfühlkriterium würde ich aber in den Wahnsinn treiben. Es muss mollig warm sein.
Gut.
Ich würde hoffen, dass die Höhle mollig warm ist und mein Schlafzimmer muss auch mollig warm sein.
Gut, aber es war ja ein Bett. Heute geht es ja um das Bett im Raum, aber trotzdem warm sein, da würde ich sagen, es hat ja auch was mit Wände und Mitte des Raumes zu tun, tatsächlich. Ja. Haben wir später auch noch als Thema. Dann entgegne ich mal, für mich muss es ja kalt sein.
Ja.
Das wäre mein Kriterium.
Das nächste Kriterium für mich wäre, es muss trocken sein. Es darf sich nicht feucht anfühlen. Ich musste mal in Japan bei Freunden im Keller schlafen und das war so veritabel feucht. Es wirkte wie der Marmeladenkeller meiner Oma. Du, da habe ich echt die Krise bekommen. Ich habe richtig gelitten.
Okay, aber ich gehe mal davon aus, ob es die meisten Schlafzimmer, was die Position des Bettes im Raum angeht, nicht mehr dadurch bestimmt wird, wo es feucht ist. Ja, also wahrscheinlich nicht. Jetzt nehme ich mal so ein Kriterium, was für mich gar nicht so wichtig ist, aber was ich sehr häufig höre, das ist das Gefühl der Sicherheit.
Ja, genau. Ja. Total, das ist ja bei mir besonders.
Ja, trocken, warm, Sicherheit hatten wir schon. Oder das schließt sich direkt auch Geborgenheit an.
Geborgenheit und keine Zugluft finde ich ganz wichtig.
Das ist auch wichtig, richtig.
Es gibt so Schlafzimmer bei Freunden, die haben so einen Zug und genau am Kopf entlang, oh, da kriege ich wirklich den wortwörtlichen Föhn.
Ja, dann habe ich noch das Wohlfühlkriterium, dass es geschmackvoll ist.
Ja, es sollte gemütlich sein.
Geschmackvoll und gemütlich, genau. Ja. Oder ein Wohlfühlkriterium, dass ich einen schönen Blick habe, entweder im Zimmer oder auch nach draußen.
Ja, genau.
Obwohl wir ja alles irgendwann mal zuziehen, aber trotzdem, wenn ich da reingehe, brauche ich vielleicht oder genieße es, dass ich entweder ein schönes Zimmer habe oder einen schönen Ausblick habe.
Ja, genau. Wenn der Ausblick besonders schön ist, so am Meer. Ich habe ja mal so einen Urlaub auf dem Strand am Meer gemacht. Das war so schön. Wir haben die Jalousien nicht runtergezogen. Wir wollten einschlafen mit dem Blick aufs Meer.
Dann gibt es noch Ungestörtheit. Also, dass man vielleicht in einem Schlafzimmer ist, dass wenn nicht die Rollladen runtergelassen sind oder die Vorhänge zugezogen sind, dass man vielleicht nicht da so reingucken kann. Also es geht ja nicht eher um das Thema dann nicht beobachtet werden können.
Ja.
Ja, so. Das waren jetzt alles mal so Wohlfühlkriterien. Da gibt es bestimmt noch mehr, aber ich wollte jetzt einfach nur mal ein Bild davon geben, was uns denn alles prägt oder was für uns notwendig sein kann, wenn wir ein Bett irgendwo aufstellen. Ja? Und diese Wohlfühlkriterien sind ganz, ganz wichtig. Kommen wir gleich noch zu den Regeln.
Das vergessen wir ständig.
Die Rahmenparameter eines Schlafzimmers.
Oh ja.
Der erste große Parameter ist halt auch die Größe und die Form.
Ja.
Das bestimmt natürlich alles. Und da drin gibt es dann sowas wie, ich habe freie Wände, ich habe Fenster, die mich stören oder anziehen können oder wo ich rausgucken kann oder nicht. Dann habe ich eine Anzahl an notwendigen Schlafplätzen, die ich unterbringen muss. Zum Beispiel, ich schlafe alleine in dem Zimmer, ich schlafe mit dem Partner in dem Zimmer. Vielleicht kommt auch noch ein Kind dazu oder ein Baby und vielleicht auch noch ein Haustier. Alles das muss ja mit eingeplant werden. Und dann gibt es auch noch die Türen.
Genau, die Anzahl der Türen. Das hatten wir früher, als wir noch in Erlangen gewohnt haben, hatten wir im Schlafzimmer 2 Türen, ein großes Fenster. Das heißt, das Bett konnte nur so stehen, dass es mit dem Kopfteil zur einen Wand ging und mit meiner Seite an die Wand auch. Das heißt, ich habe geschlafen wie in einem Kokon. Michael hat zwischen Tür und mir geschlafen und auf der anderen Seite war die Wand und ich fand das ganz toll. Da ich ja gern mit Seitenschläferkissen schlafe, konnte das nie runterfallen.
Für mich wäre das ein absoluter Albtraum gewesen. Nicht frei auf, raus im Bett rauskommen. Aber jetzt unterbreche ich an der Stelle. Ihr habt jetzt das Bett irgendwo gestellt, dann an die Wand. Dazu kommen wir gleich nochmal. Sondern es ging jetzt nochmal um die Türen.
Es waren zwei Türen.
Haben ja psychologisch ein ganz besonderes Merkmal.
Ja. Da kann eine Bedrohung reinkommen.
Da könnte eine Bedrohung reinkommen. Und deswegen gibt es dann so Regeln. Der eine möchte ganz weit weg von der Tür.
Ja.
Und der andere möchte vielleicht ganz nah an der Tür, damit er wieder ganz schnell da raus ist.
Ja, genau. Ich hatte auf Twitter mal herumgefragt, welche Frau oder wie das bei den Frauen ist, die mir folgen. Ob sie gerne so schlafen, dass sie direkt an der Tür schlafen, besonders im Hotelzimmer, oder dass der Partner zwischen Tür und ihnen schlafen soll. Und 99,9% der Frauen haben geantwortet, der Partner muss zwischen Tür und ihnen selbst schlafen. Und mir geht es genauso, weil wir schon mal im Hotelzimmer auch 2 fremde Männer plötzlich stehen hatten, vor denen wir uns richtig erschrocken haben. Die standen plötzlich neben dem Bett. In 2 Situationen, in 2 Ländern war das sehr gruselig.
Fremde Männer, die standen einfach neben dem Bett. Die haben einfach die Tür aufmachen können, habt ihr nicht abgeschlossen?
Nee, wir hatten abgeschlossen. Einmal war es einer vom Hotel, der ist einfach in unser Zimmer reingeplatzt und hat dann hinterher behauptet, er hätte sich nur vertan. Das fand ich aber schon ganz merkwürdig. Und andermal wissen wir nicht, ob es vielleicht ein Dieb war oder so. Wir haben uns riesig erschrocken und jeweils war Michael aber der Erste, der ihn diesen Eindringling konfrontieren musste. Und ich habe selig geschlafen. Ich habe da teilweise gar nichts von mitbekommen. Und Michael hat den Schock seines Jahrhunderts erlebt. Und ja, seitdem habe ich ganz schön Respekt auch und denke mir, uiuiui, blöd. Wenn ich alleine im Hotelzimmer schlafe, ich mache das mir dann manchmal so, dass ich da irgendwas vorlege, dass ich da sofort akustisch höre, wenn jemand in mein Zimmer eindringt.
Also bei uns ist es so, wir haben eigentlich die grundsätzliche Regel, ich schlafe immer rechts und sie immer links. Dann spielt es dann keine Rolle, wo Türen und Fenster sind, das ist einfach die Grundregel, ich liege immer rechts, sie links.
Ja.
Das, weil wir das hier auch machen und damit passt das dann, egal wie der Raum ist, dann gibt es auch gar keine Diskussion, man geht rein, rechte Seite, linke Seite. Für mich ist es aber auch ein Wohlfühlkriterium, dass ich auf der rechten Seite eines Bettes schlafen kann.
Ja. Von wo aus geguckt? Wenn du liegst oder wenn du vorstehst?
Nein, wenn ich liege. Wenn ich liege, ist es die rechte Bettseite.
Ach so.
Liege ich auf der linken Bettseite, fühle ich mich unwohl. Ist geprägt, kann blöd sein, ist einfach so.
Sehr komisch. Ja. Und in Hotelzimmern möchte deine Frau nicht beschützt werden?
Nein.
Also wenn die Tür direkt neben dem Bett wäre, die Eingangstür zum Zimmer.
Spielt keine Rolle.
Ja.
Auch obwohl wir sowas auch schon erlebt haben, so wie du. Das heißt, wir waren in Paris.
Eindringling?
Paris, Vorort. Ich habe ein ganz schlechtes Hotel ausgewählt. Es war extrem günstig, aber dementsprechend war es auch so. Das heißt, man konnte nicht parken, ich hatte auch kein Stück Grün gefunden für den Hund vor dem Schlafen gehen. Also es war alles ganz schlimm. Es war einfach nur auf der Durchreise. Das war einfach nur, um schlafen und dann weiterzufahren. Wir kamen auch erst 23 Uhr an und habe ich dann geschellt und da kam jemand raus und hat uns das Zimmer gegeben und es war ein Parkhaus, wo man eigentlich auch, also es war alles schlimm, egal. Liegen dann alle im Zimmer, es war auch viel zu warm, in dem Zimmer war über 30 Grad. Auch die Betten, alles, es waren 5 Bettzimmer mit Hund, Kinder, alles in einem Zimmer. So, und dann klopfte es wild um 3 Uhr vor der Tür.
Ja, immerhin hat jemand geklopft, bei uns geklopft, stand der plötzlich neben dem Bett.
Und ich schlafe ja, wenn ich dann schlafe, dann schlafe ich auch. Und die konnten aber alle bei der Wärme nicht gut schlafen, waren dann sehr dünnfühlig und dann hat man mich geweckt. Und ich bin dann zur Tür, bin aber auch so, wie ich aus dem Bett raus bin, nichts angezogen oder so, also Unterhose ich schon an, aber einfach so zur Tür, mach auf und wer steht da? Der Mensch, der uns reingelassen hat.
Ja, und was wollte der?
Der wollte, hat gefragt, ob wir die Klingel mitgenommen haben.
Hä? Hat er eine Meise oder was?
Ja, habe ich auch gedacht. Da habe ich gedacht, ob er noch alle Tassen im Schrank hat, ob ich die Klingel mit. Ja, das wäre eine variable Klingel, die man an der Tür so befestigt, mit einem Funksender zu ihm und die wäre nicht mehr an der Tür, ob ich die mitgenommen hätte. Ich sage, wie komme ich denn dazu, eine Klingel mitzunehmen? Ja, und damit sind wir dann geweckt worden. Das hatte dann einen schon genervt, dass auch danach ich Schwierigkeiten hatte, bei den 30 Grad im Zimmer nochmal einzuschlafen. Naja.
Und nein, aber vielleicht ist er so, hat er so à la Miss Marple gecheckt. Ihr seid die Letzten gewesen, die eingecheckt haben. Wer anders kann sie geklaut haben? Ja. Bei euch war sie ja offensichtlich noch da. Aber du, das ist aber nichts dagegen, dass du im Hotelzimmer aufwachst und plötzlich steht ein Mann neben deinem Bett. Das ist schon mal gruseliger.
Das ist ja gruselig.
Und diese Fragestellung konnten aber sehr, sehr viele Frauen nachvollziehen. Da war wirklich so, dass sie alle gesagt haben, nee, ich möchte auch, dass der Mann zwischen Tür und mir schläft, damit, falls sowas passiert, ich da nicht gnadenlos attackiert werde.
Ja.
Dann lieber die stärkere Person im Raum.
Kommen wir zurück zu den Rahmenparametern. Also es war die Größe und Form, also Wände, Türen, Fenster, Schlafplätze, Anzahl. Das zweite große Kriterium ist, welche weiteren Zwecke muss das Schlafzimmer noch erfüllen?
Oh, das hatten wir ja schon mal in der Homeoffice-Folge. Und das ist natürlich furchtbar, wenn da dein Schreibtisch steht und du deine Arbeit siehst. Furchtbar.
Ja, für Kinder ist das ja noch nicht ganz so schlimm. Aber für die Kinder ist die Schule auch nicht unbedingt eine positive Erinnerung. Aber Kinderzimmer ist es ja irgendwie normal, dass da ein dass da ein Bett drin steht und ein Schreibtisch und noch eine Sitzecke, wenn man überhaupt den Platz hat. Oder sogar zwei Kinder da drin sind. Und das ist schon schwierig einzurichten. Aber Kinder sind noch nicht so empfindlich, was das Nicht-Einschlafen angeht, wie Erwachsene. Also Arbeitszimmer ist noch eine Auflage und auch dient es auch als Anziehzimmer. Zieht man sich in dem Zimmer an?
Ja, das ist knifflig. Früher hatten wir einen Ankleideraum, einen extra Ankleideraum. Das war natürlich Luxus hier in dieser Wohnung. Ging das nicht. Da haben wir das aber so gemacht, dass wir keinen großen Kleiderschrank ins Schlafzimmer gestellt haben, weil ich fühle mich unwohl neben Kleiderschränken. Ich habe zu viele Horrorfilme geguckt. Mhm. Und deswegen haben wir so ein kleines Kleiderregal nur, wo so ein paar Sachen liegen. Und der Hauptkleiderschrank ist tatsächlich im Flur gemixt mit Garderobe. Tun wir alles, was hängen muss, tun wir im Flur in den schönen Kleiderschrank.
Genau. Dazu habe ich auch noch später einen Tipp vorbereitet. Oder es ist Teil der Tipps, wie man damit umgeht, wenn es nicht ein Anziehzimmer sein soll oder werden soll oder nicht mehr darf.
Ja, wer hat schon den Luxus, sich einen Ankleideraum zu gönnen? Ja.
Genau. Aber es gibt dann auch noch Lösungen. Also ich bin auch kein Freund davon. Ich möchte gerne nicht einen Kleiderschrank im Schlafzimmer haben.
Ja, ich finde das gruselig. Aber da habe ich wohl das ist wahrscheinlich pathologisch, eine Kleiderschrankphobie. Gibt es garantiert einen eigenen Namen für.
Ja, und dient das Schlafzimmer noch irgendwo der Lagerfläche? Für irgendetwas. Manche haben ja eine kleine Wohnung und dann ist das Schlafzimmer etwas zu groß geraten und dann wird noch gelagert. Und dann nimmt das vielleicht auch Platz weg, wo eigentlich vielleicht hätte das Bett stehen können.
Bei uns ist so, wir haben da eine kleine Sektsammlung, weil die passt nirgendwo hin. Unsere Küche ist zu klein, um irgendwo Sekt zu lagern. Der lagert jetzt im Schlafzimmer. Naja,
also gibt Schlimmeres. Das ist ja für mich ganz schlimm. Alkohol im Schlafzimmer stehen. Also wenn das Schlafzimmer, also man sagt, das soll ja aufgeräumt sein, damit es nicht negativ auf einen wirkt.
Ich muss halt immer schmunzeln und an die nächste Feier denken. Das ist positiv aufgeladen bei mir.
Das dritte ist Anschlüsse für Strom, Fernsehen und Internet. Das heißt also, wo liegen die denn? Weil das sind ja auch Rahmenparameter. Ich muss ja vielleicht auch vielleicht Licht, ich muss das Licht anmachen können. Ich will ja auch nicht irgendwelche Kabel quer durchs Schlafzimmer legen, damit dann eine Stolperfalle wird. Also, wie gehe ich damit um? Dazu haben wir auch noch Tipps vorbereitet für später. Also, das waren jetzt die drei großen Kriterienblöcke.
Habe ich es mir doch gedacht.
Die drei wichtigsten Regeln, wo sollte ein Bett stehen? Die Regel Nummer 1 ist, wir müssen dort schlafen können und uns morgens gut erholt fühlen können. Ganz egal, wo das Bett steht. Wir können ja alles an Regeln brechen und alles ist unvernünftig. Hauptsache, wir schlafen gut und fühlen uns erholt.
Ja.
Wenn wir eine neue Position vielleicht gefunden haben oder ein neues Zimmer beziehen, dann ist das schon möglich oder notwendig, dass man sich auch eine gewisse Zeit lang daran gewöhnt. Aber wenn diese Gewöhnung nie einsetzen sollte und ich einfach an dieser neuen Position in einem neuen Schlafzimmer oder was auch immer, was es ist, nicht gut schlafen kann, dann muss ich daran.
Ja, genau. Und so erging es ja unserer gemeinsamen Freundin Lemona, die festgestellt hat, die einfach mal ausprobiert hat, Mensch, ich stelle mein Bett an die Wand, und dann hat sie plötzlich geschlafen wie ein Murmeltier. Und zwar richtig das erste Mal seit langen, langen Jahren wieder veritabel Tiefschlaf gehabt. Mhm. Richtig toll.
Ja, das kann aber ganz viele Gründe haben. Es kann ja tatsächlich psychologisch sein, dass sie lieber wirklich an der Wand schläft. Ja. Also, dass sie.
Sie braucht den Kokon.
Den Kokon. Kann aber auch sein, dass dort irgendwie eine andere Belastung war, da wo das Bett stand. Oder weil es einfach eine Veränderung war, man weiß es nicht, aber spielt ja gar keine Rolle. Fakt ist einfach nur, wenn ich an einer bestimmten Position nicht schlafen kann, dann hilft da nicht gnadenloses Durchziehen. Dann muss ich handeln, weil Schlaf ist das Wichtigste.
Und schon wieder haben wir uns in einer Folge total verfranst. Nächste Woche geht es weiter. Wie soll unser Bett am besten stehen? Wir freuen uns auf euch.
Eine Produktion der VAL. Tonschnitt und unsere unermüdliche Gastgeberin Michaela von Eichberger. Redaktion und unser unnachgiebiger Experte Andreas Lange. Die Schlafversteher. Jede Woche neu und überall da, wo es Podcasts gibt.